Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und in der heutigen Folge haben wir wieder Wirtschaftsnews, E-Commerce News, die neuesten Nachrichten so ein bisschen aus der Plattformwelt und wir starten direkt mit Alibaba. Alibaba will 26 Milliarden Euro in Cloud-Ausbau investieren. Ja, das Cloud-Geschäft ist derzeit Alibabas am schnellsten wachsende Sparte. Das gleiche auch bei Amazon, bei WWS. Und jetzt will der Internetkonzern umgerechnet 26 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau investieren. Das ist extrem viel Geld, was in das schnellste wachsende Geschäft mit Datendienstleistungen über die sogenannte Cloud investiert wird. Insgesamt will der Amazon-Konkurrent über 3 Jahre 200 Milliarden Yen oder umgerechnet 26 Milliarden Euro in den Ausbau der Sparte stecken. Das wurde am Montag bekannt gegeben. So will der chinesische Konzern die Zahl der Rechenzentren erhöhen, um so die Cloud-Angebote in noch mehr Ländern anbieten zu können. Zudem soll ein Teil der Investmentsumme auch in den Ausbau von Technologie und KI, also künstliche Intelligenz, investiert werden. Das Cloud-Geschäft ist ja so ein bisschen das lukrativste, auch im vierten Geschäftsquartal jetzt auch mathematisch bewiesen mit einer Wachstumsrate von 62%. Umsatz knapp 11 Milliarden Yen, spielt damit auch natürlich eine untergeordnete Rolle. Aber man sieht das natürlich auch an Amazon, dort ist das Cloud-Geschäft das profitabelste, also nicht das mit dem meisten Umsatz, sondern einfach das mit dem profitabelsten. Der Gesamterlös des Unternehmens war in den 3 Monaten bis Ende Dezember um 38% auf mehr als 161 Milliarden Yen gestiegen. Mit dem Ausbau der Cloud-Bereichs eifert Alibaba so ein bisschen Amazon ja nach. Der US-Internethändler hätte sehr früh in Cloud investiert. Seit Jahren aggressiv bauen die das Geschäft auf. Und ja, die Sparte AWS, also das ist ja Amazon Web Service, machte 2019 35 Milliarden US-Dollar, einen Riesenumsatz aus. Aber das operative Ergebnis von etwas mehr als 9 Milliarden Dollar, also von 35, 9 Milliarden EBITDA, krasse Marge. Und das hat natürlich Alibaba gesehen und versucht da jetzt auch hinterherzukommen. Also sind wir mal gespannt. Dann Corona-Krise. Amazon soll 10.000 Dollar pro Sekunde Umsatz machen. Amazon gilt ja so ein bisschen als Profiteur der Corona-Krise. Prognosen von Analysten zufolge könnte der E-Commerce-Riese in den vergangenen Monaten 10.000 US-Dollar pro Sekunde gemacht haben. Ist ja in vielen Ländern aktuell Ausgangsbeschränkung und das freut natürlich Online-Shopper. Und Amazon scheint damit als großer Profiteur aus der Krise herauszugehen. Nicht nur, dass der E-Commerce-Riese halt wegen der großen Nachfrage die angebotenen Produkte priorisieren muss, was er auch tut, und teils die Lieferzeiten auch weiter ausdehnt, sondern er hat auch zehntausende neue Mitarbeiter in den Verteilzentren und Logistikketten eingestellt. Allein über 75.000 in Amerika, das muss man sich mal vorstellen, auf einen Schlag ausgeschrieben. Also das ist ja schon prozessual der Horror. Auf jeden Fall gibt es eine neue Studie und da sagen Marktbeobachter, dass die Amazon-Umsätze im abgelaufenen ersten Quartal auf 73 Milliarden Dollar gestiegen sein können. Die Summe würde einen Umsatzplus von knapp 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeuten. Dann gibt es noch einen Bericht von The Guardian. Wenn man das runterrechnet, sind das halt 10.000 Dollar pro Sekunde. Ja, Jeff Bezos darf sich natürlich auch freuen, der ist ja mit Aktionär als Gründer, Eigentümer. Und wenn der Aktienkurs steigt, dann natürlich auch sein Vermögen. In nur einem Monat ging es um 42% auf 2.400 Dollar bergauf. Amazons Börsenwert beläuft sich damit derzeit auf 1,2 Billionen Dollar, also mehr als 1.200 Milliarden Dollar. Und Jeff Bezos ist damit wieder der reichste Mensch der Welt mit einem Vermögen von 145 Milliarden Dollar. Dann kommen wir mal zu Google. eine Nachricht an alle Selbstständige und KMUs. Und zwar, Google verschenkt für die Krise Werbeguthaben. Die haben ein millionenschweres Programm aufgelegt, um vor allen Dingen kleinen und mittleren Unternehmen Ads-Werbeguthaben in der Corona-Krise zu schenken. Jetzt gibt es erstmal Details, wie du da rankommst. Weltweit Werbeguthaben, Gesamtvolumen von 340 Millionen US-Dollar. Das wurde Ende März 2020 bekannt gegeben. Die Grundvoraussetzung, um von dem Ads-Werbeguthaben zu profitieren: Das Unternehmen muss seit mindestens Januar 2019 aktiv Google Ads nutzen, entweder direkt oder über eine Agentur. So steht es im deutschsprachigen Hilfsdokument, in dem Google über die Vergabe von Werbeguthaben aufklärt. Wie genau in diesem Kontext eine aktive Nutzung definiert wird, geht zumindest aus der deutschsprachigen Version nicht raus. In der englischsprachigen Version habe ich jetzt nochmal nachgeguckt und da steht, dass Anfang des Jahres 2019 auch schon Google Ads geschaltet werden muss, damit du das bekommst. Wann genau Firmen das Werbeguthaben erhalten, das steht halt noch nicht fest. Es heißt lediglich, über die nächsten Monate bekommen eine aktive Nachricht im Google Ads Konto. Also würde ich da auf jeden Fall mal nachgucken. Dann kommen wir zu Uber. Ein Urteil, was ich mit Spaß gelesen habe. Da sieht man mal, wie die Firma immer hinter einem stehen. Das hast du ja bei VW gesehen. Jeder weiß Bescheid, was da gemacht wurde. Aber ein Ex-Manager, der dann in China in Haft saß oder wo auch immer in Amerika, dem hat man alles angehängt. Und so ist es jetzt auch bei Uber. Nach Urteil gegen Ex-Mitarbeiter: Uber will 179 Millionen nicht zahlen. Ja, im Streit zwischen Google und Uber um einen möglichen Technologiediebstahl sieht sich der Fahrdienstleister nach der 179 Millionen US-Dollar Strafe gegen eine Ex-Mitarbeiter aus dem Schneider. Was ist da los? Anfang März hat ein US-Gericht den ehemaligen Waymo- und Uber-Mitarbeiter Anthony Lewandowski eine Strafe von 179 Millionen US-Dollar aufgebrummt. Lewandowski war für schuldig befunden worden, Geschäftsgeheimnisse von Google-Schwester Waymo gestohlen zu haben. Uber ist in dem Fall verwickelt, weil der Fahrdienstleister Lewandowski im Rahmen der Übernahme des von ihm gegründeten Startups Otto später eingestellt hat. Und nach dem Urteil sieht Uber sich jetzt aber nicht mehr für den ehemaligen leitenden Angestellten verantwortlich. Uber streitet somit jegliche Verantwortung ab. Sie sagen, sie sind nicht verpflichtet, Lewandowski die 179 Millionen Dollar zu erstatten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Vor Gericht hieß es von Uber, Lewandowski habe heimlich ein Verbrechen begangen, um die von Google gestohlenen Geschäftsgeheimnisse bei Uber einzusetzen. Das Unternehmen hätte nie Vereinbarung mit Lewandowski getroffen, hätte es davon gewusst. Ja, den kann man glauben oder auch nicht. Ich habe mir deswegen nochmal einen amerikanischen Bericht angeguckt dazu, wie die Gegenseite das sieht. Und da gibt es einen Bericht von der Anwältin Neil Chatterjee und die meinte dagegen gegenüber Bloomberg, dass Uber sich nicht vor einer Entschädigungsvereinbarung drücken könne. Der Fahrdienstleister habe Lewandowski schließlich vor dessen Einstellung überprüft und gewusst, dass Grund zur Sorge besteht, dass der Ingenieur möglicherweise geheime Informationen von Google mitgenommen habe. Uber versucht jetzt lediglich aus einer entsprechenden Vereinbarung mit Lewandowski zu dessen Schutz herauszukommen. Und ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dann ja, ich bin ja alter Banker. Wisst ihr ja alle, habe ich mich gefreut, um folgende Nachricht zu sehen. Und zwar, die Volks- und Raiffeisenbanken starten seit Dienstag mit Apple Pay. Und somit hat Apple Pay sich jetzt komplett inflationär auf dem deutschen Markt durchgesetzt. Vorbild von Apple Pay ist ja WeChat, also Alipay, gehört ja alles zur Alibaba-Gruppe. Ein reines Ökosystem, wo du über WeChat mit Alipay bezahlst. Es geht schon gar nicht mehr anders mehr in China. Und jetzt kommt hier Apple Pay, hat sich also durchgesetzt. Ausnahmen, Postbank, Targobank, Santander. Sonst sind alle großen Banken und Bankengruppen mit der mobilen Bezahllösung dabei. Erstes Institut war Deutsche Bank, Comdirect, HVB und N26. Und 2019 folgten DKB, Indiba, Consors und zuletzt die Sparkassen und die Commerzbank. Für Ende letzten Jahres hatte eigentlich auch der genossenschaftliche Bankensektor sein Go gegeben. Dieser war jedoch kurzfristig verschoben. Ja, aber jetzt sind sie dabei. Das heißt, ja, dass ungefähr rund eine Woche nach dem Launch schon mehr als 200.000 Kunden die neue Bezahlart aktiviert hätten. Und das war bei den Sparkassen so. Und jetzt erhofft man sich das halt auch vom Genossenschaftsfaktor. Auf jeden Fall krasse Sache. Man hat ja Ewigkeiten gesehen, wie Banken, Sparkassen, Volksbanken versucht haben, eine eigene Bezahllösung auf den Markt zu bringen und immer wieder gescheitert sind. Meiner Meinung nach viel zu spät. Und schlussendlich sind alle Investitionen, die sie getroffen haben, für die Katz gewesen, weil sie jetzt alle doch wieder Alipay einführen. Dann eine Nachricht von Netflix, und zwar Kundenansturm in der Corona-Krise überrascht sogar Netflix selber. Und damit hat das Videostreaming-Dienst Netflix selber nicht gerechnet, weil in der Corona-Pandemie die Menschen zu Hause bleiben, schließen sie zu Millionen neue Abos ab. Ziemlich heftig, und zwar die Corona-Pandemie und Serienhits wie Tiger King haben dem Online-Videodienst Netflix zu seinem bisherigen stärksten Quartal geholfen. In den 3 Monaten bis Ende März schoss die Anzahl der Bezahlabos weltweit um 15,8 Millionen in die Höhe. Ziemlich heftig. Damit verbuchte Netflix das Vierteljahr mit seinem bislang größten Kundenandrang und übertraf sogar die eigene Prognose als auch die Erwartungen von allen möglichen Wall Street Analysten. Gesamtsumme ist halt auch extrem beeindruckend. Zum Quartalsende brachte es Netflix also auf knapp 183 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Das Wachstum habe im März rasant zugelegt, als die Menschen in immer mehr Ländern zu Hause in Quarantäne waren. 183 Millionen zahlende Abonnenten. Also krass, Leute. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um rund 28% auf 5,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn wurde mit 709 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Netflix, absoluter Profiteur. Man geht davon aus, dass im laufenden Quartal nochmal ungefähr 7,5 Millionen Neukunden dazukommen. Man muss aber auch fairerweise sagen, Netflix ist ja gigantisch, die Strategie. Damals angefangen mit CDs verschicken, dann Videos verschicken, also verschicken nach Hause, du guckst es an, schickst es zurück. Dann das Ganze per Abo, dann das Ganze irgendwann per Streaming. Und jetzt wieder der nächste Wandel, also gigantisch, wie die sich angepasst haben. Jetzt so mit zwar Vollsortimentler gegenüber, also hat ungefähr die gleiche Filmanzahl, glaube ich, wie Prime. Nur, dass Prime auch viele Bezahltitel drin hat. Aber Amazon macht halt eine Sache genial, das haben die anderen mittlerweile auch adaptiert, nämlich Eigenproduktion, also sowas wie Haus des Geldes, finde ich einer der geilsten Serien, die es jemals gab. Und das sorgt natürlich für USP. Und jetzt haben im abgelaufenen Quartal die Serien Tiger King, war ein riesengroßer viraler Hit, die bizarre Dokumentation über exzentrische Liebhaber von Großkatzen wie Tigern und Löwen, wurde in den ersten 4 Wochen nach dem Start 64 Millionen Mal angeguckt, also krank. Aber auch andere Sachen wurden halt extrem gut gesichtet. Netflix wurde ja 1997 in kalifornischen Los Gatos gegründet. Und ist jetzt an dem Peak der Geschichte. An der Börse habe ich mir auch mal angeguckt. Da gab es zuerst einen Kurssturz, in diesem Jahr schon über 36% aber wieder zugelegt und zuletzt neue rekordhohe Höhe. Börsenwert liegt knapp bei aktuell 190 Milliarden Dollar und hat somit auch den US-Unterhaltungsriesen Walt Disney erhöht, der im letzten Winter übrigens noch doppelt so viel wert war wie Netflix. Krass! Dann gucken wir eine Statistik, die fand ich interessant, von DHDL, also die Höhle der Löwen. Es gibt ja immer so ein bisschen einen kleinen Makel für alle Leute, die sich nicht ganz so eng damit beschäftigen. Weil viele der geschlossenen Deals, die vor Kamera passieren, im Nachgang natürlich platzen. Ne? Und deswegen gibt es auch so ein bisschen den Ruf, dass die Sendung unglaubwürdig sei. Warum? Weil natürlich nach der Sendung eine Due Diligence passiert, also eine rechtliche Prüfung, wo wird geguckt, wie ist tatsächlich die Technologie, wie ist der Cap Table, also wer hat wie viel Eigentum, wie sind die Markenrechte, gibt es wirklich ein Gebrauchsschutzmuster oder ein Patent und so weiter. Es gab eine Statistik, die zeigte, jetzt jeder vierte Deal vor der Kamera platzt. Und die Kritik ist nicht unbegründet. Bereits 2016 zeigte eine Recherche von damals Bild-Zeitung, dass rund 70% aller Deals aus den ersten beiden DHDL-Staffeln nicht zustande gekommen sind. Seitdem müssen sich viele der Löwen rechtfertigen. Jetzt gibt es aber eine Analyse aller bisherigen Staffeln. Und die hat Credit Safe vorgenommen. Und so schlecht, wie es bisher behauptet aussieht, ist es gar nicht. Und zwar, so sind in den Staffeln 1 bis 6 im Zeitraum zwischen 2014 und 2019 insgesamt 178 von 372 Startups bei DHDL einen Deal nach Hause gegangen. Davon kamen laut Credit Safe 135 Investments im Nachgang der Sendung zustande. Das ist eine Erfolgsquote von rund 76%. 44 Deals wiederum platzten, was unter anderem Stichwort 24% aller Zusagen entspricht. Und das ist keine große Quote. Von daher, es gibt aber auch eine Analyse, wo mal geguckt wurde, wie viele Startups gibt es überhaupt noch. Und das ist auch nochmal spannend. Da wäre zum Beispiel die Frankfurter Firma Calmdura, die in der ersten Staffel mit einem akkubetriebenen Laubbläser um ein Investment warb. Zunächst mit Erfolg, 180.000 Euro gab es damals. Doch weil man sich später mit Bestandsinvestoren nicht einig wurde, platzte der Deal. Gab auch ein paar andere Sachen, wo es nicht geklappt wurde. Was natürlich aber cool war, ist eine Geschichte, die fand ich interessant, und zwar das Startup Math24 von zwei Jugendlichen gegründet, wo du sozusagen Lifetime Mathe-Funktionen lösen kannst. Da wurde damals eingestiegen, 2017, und wurde danach verkauft, und zwar für 20 Millionen Euro. Ja, dann eine spannende News, vor allen Dingen für die, bitte nehmt mir das jetzt nicht despektierlich, ist nicht so gemeint, aber für die Hetzer der Wir wollen eine Frauenquote, SAP beendet Doppelspitze, und zwar Jennifer Morgan geht. Ja, hat ein ganzes halbes Jahr gedauert. Nun verabschiedet sich SAP wieder von der Doppelspitze. Die Amerikanerin Jennifer Morgan verlässt zum Monatsende Europas wertvollsten Technologiekonzern SAP. Das sagte vor allen Dingen Christian Klein, der jetzt alleine den Vorstandssprecher übernimmt. Es sei an der Zeit, um SAP alleine zu führen. Morgan, die hat ja 16 Jahre für SAP gearbeitet, war die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns, war zusammen mit Klein im Oktober überraschend Doppelspitze geworden, nachdem der langjährige Vorstandschef Bill McDermott abgelöst wurde. Börse ging um 2,6% runter. Ja, man könnte sich jetzt viele Fragen stellen, warum das so ist. Sie war ja lange für das Cloud-Geschäft und Amerika-Geschäft verantwortlich. Schlussendlich gibt es einen Bericht, der so ein bisschen Insider-Sachen zeigt, dass sie bei Sitzungen oft wortkarg war, dass sie nicht für die Entscheidungsfreudigkeit stand, die die anderen Herren ausgemacht haben und so weiter. Aber das kann sich, glaube ich, jeder durchlesen, findet man auf Manager Magazin. Dann eine Nachricht, die für mich interessant ist, vielleicht für euch auch. Spotify bringt datengesteuerte Podcast-Werbung. Ist der nächste Step, immer einer Plattform zum Advertiser zu werden. Und Podcasts sind ja so in den letzten Monaten zum Mainstream-Kanal geworden. Der Hype hat Unternehmen jeder Größe erfasst. Diverse Anbieter und Dienstleister tummeln sich in Spotify-Spielen. Auch mit den Großen mit. Letztere jetzt gehen einen Schritt in Sachen Podcast-Formatung weiter. Es gab vorher ein Riesenproblem. Es fehlte an einer eindeutigen und einheitlichen Messung. Dieser Mangel hätte laut Spotify verhindert werden können. Obwohl die Podcast-Industrie eine digitale Branche ist, können Spotify zufolge KPIs wie Zielgruppe, Reichweite und Wirkung ähnlich unzureichend gemessen, wie es halt bei einer Printanzeige möglich ist. Auch hier ist nicht festzustellen, wie viele Leser das Magazin tatsächlich konsumiert haben, geschweige denn, wen die Anzeigen erreicht haben und wen nicht. Und deswegen schaltet Spotify Podcast-Ads. Und dazu wurden bereits Anfang des Jahres in den USA das neue Werbeformat Spotify Podcast-Ads ausgesprochen und gelauncht. Jetzt geht es auch in Deutschland los. Die neuen Ads sollen Audio-Werbung in Podcasts planbar und messbar machen. Das wiederum soll eine Technologie namens Stream Ad Insertion, also SAI, ermöglichen, die zunächst für die Bereiche Spotify Originals und Exklusiv zur Verfügung stehen wird. Dann kommen wir nochmal zur Nachricht aus dem E-Health-Bereich. Münchner Röntgen-Startup bekommt 15 Millionen Euro. Es gab eine Series B-Runde. Das hat das Health-Tech-Startup Smart Reporting verkündet mit 15 Millionen Euro, die sie eingesammelt haben. Lead-Investor ist der bayerische Frühphasen-Venture-Capitalist Yabeo. Weiteres Kapital kommt vom Business Angel wie vom alten Linde-Vorstandschef Wolfgang Reitzle. Smart Reporting hat dabei eine Software für Radiologen entwickelt, um Röntgenbilder effektiver analysieren und verarbeiten zu können. Obendrein bietet das 6 Jahre alte Startups Diagnosetool für Corona-Patienten an. Dann kommen wir zu einer Corona-Nachricht. 59 Millionen Arbeitsplätze sind in Europa bedroht. Ziemlich heftige These. Die Arbeitslosigkeit in Europa könnte sich nun in den nächsten Monaten verdoppeln. Nach Schätzung des Beratungsunternehmens McKinsey liefern 59 Millionen Arbeitsplätze Gefahr durch dauerhafte Einbußen wie Lohn- und Arbeitsstundenkürzungen infolge der Corona-Pandemie wegzufallen. Ja, der Verlust dieser Arbeitsplätze wäre nicht nur eine Tragödie auf individueller Ebene, sondern natürlich auch für die komplette Wirtschaft die Knockout, würde ich mal behaupten. Man geht davon aus, dass in den 27 Mitgliedstaaten die Arbeitslosigkeit auf 7,6% steigt. Eine Rückkehr zu dem Stand vor der Krise könnte man erst im 4. Quartal 2021 möglich sein. Für den schlimmsten Fall geht McKinsey davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Europa sogar auf 11,2% klettern könnte. Damit sind so gut wie alle Jobs oder die Hälfte der Jobs im Kundenservice, im Vertrieb, in der Gastronomie, im Baugewerbe bedroht, natürlich auch so ein bisschen Großhandel und Einzelhandel, Hotelgewerbe, Gastronomie, Kunst- und Unterhaltungsbranche. Extrem krasse Zahlen. Ja, und zum Schluss eine lustige Nachricht, um euch vielleicht nochmal zum Lachen zu bringen. Richtig geile Idee. Habe ich auch überlegt, ob ich das nächste Mal machen sollte. Also, ihr könnt jetzt gegen Spende ein Lama in den Business-Video-Chat einladen. Außergewöhnliche Zeiten erfordern einfach manchmal außergewöhnliche Ideen. Silicon Valley ist da natürlich immer Vorreiter. Und die Idee stammt jetzt aber nicht aus der Startup-Tech-Welt, sondern aus der Tierfarm Half Moon Bay. Ja, um die Kosten für die Tiere und den Betrieb weiterhin decken zu können, gab es das Projekt Goat2Meeting. Total geil, du kannst eine Spende von 100 US-Dollar zahlen für den Tierpark und schickst einfach den Link von deinem Zoom oder GoToMeeting Meeting hin und dann wird dafür gesorgt, dass ein Lama oder dein Tier deiner Wahl in dem Videochat vorhanden ist und auch die ganze Zeit vor der Kamera steht. Finde ich total witzig, die Idee, also mit dem Vorstand zu telefonieren und auf einmal läuft da ein Lama rum. Finde ich super geil, bringt natürlich auch so ein bisschen einfach mal lustigen Humor in den tristen Corona-Alltag. Also coole Idee, probiert's mal aus. Smarte Idee, vor allen Dingen auch, um den Tieren zu helfen. Ansonsten wünsche ich dir vorab schon mal ein schönes Wochenende. Bleib gesund, dein Tom.